wird jetzt gepredigt und Uwe predigt heute. Danke.
Alva hat gesagt, bei Zacharias hat die Stimme noch aufgehört, weil seine Frau ja schwanger war. Aber das ist, deswegen habe ich jetzt so gelacht. No, wir sind noch jung, wir sind noch jung. Ja, Bärbel hat recht, wir warten auf diese Woche auf zur Geburt. Jetzt, kommende Woche, soll unser erstes Enkel geboren werden. In Österreich. Da sind wir gespannt. Also das Motto ist aber Heilung heute. Das hatten wir ja gesagt. Das steht auch in unserem Einblick. Es geht um Heilung. Ich habe mir da Heilung unter der Kraft der Herrlichkeit Gottes ausgedacht. Das Thema. Das soll, also ich, der Begriff Heilungsgottesdienst würde ich jetzt nicht unbedingt gerne wollen, jedenfalls für diesen Gottesdienst heute hier, weil der Begriff Heilungsgottesdienst könnte ja eine erwartungsgemäße Form suggerieren, was jetzt so geschieht. Wisst ihr, was wie ich meine? Also jetzt predigt der Uwe über Heilung und dann kommt natürlich die blutflüssige Frau vor und die Tochter des Jairus und Blinde werden geheilt und dann werden wir so aufgebaut und dann beten wir dafür. Ich denke aber, dass der Heilige Geist es auch liebt, andere Formen zu benutzen und auch andere Formen zu finden, dass seine Botschaft durchkommt und dass auch seine Kräfte deutlich werden. Und so möchte ich heute ausgetretene Wege etwas verlassen und von einer ganz anderen, auch unerwarteten, vielleicht auch unerwarteten Seite kommen. Es soll um die Kraft der Herrlichkeit Gottes gehen. Und es wird um Lobpreis gehen und deshalb wollen wir auch den Lobpreis hinter der Predigt haben. Und ich lese jetzt einfach mal eine Bibelstelle vor und ihr könnt sie auch mitlesen an den Wänden, ja, an den Leinwänden von Jesaja 6. Und Bibelkundige wissen sofort die Berufung des Jesajas. Aber die geht erst ab 5 bis 8 los und wir lesen bis 1 bis 4. Im Todesjahr des Königs Usia, das ist ungefähr 740 vor Christus, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Übrigens, dieses Bedecken des Angesichts und der Füße ist ein im alttestamentisches Zeichen für Anbetung. Aber die hatten ja noch 2 zum Fliegen. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Wer kennt die Bibelstelle? Und wer findet sie gut? Jo, klasse. Und ich möchte ganz am Anfang eine Frage stellen. Eine Frage an euch stellen, eine Frage in den Raum stellen und ihr könnt auch einfach mal so antworten. Da gibt es keine falschen Antworten, es gibt nur richtige. Aber vielleicht eine Frage, die ihr euch in einem Zusammenhang mit einer Bibelstelle noch nie gefragt habt oder vielleicht sicherlich mit dieser Stelle auch noch nicht. Ich lasse euch mal ein bisschen teilhaben an meiner Denkweise. Bärbel hat da manchmal drunter zu leiden. Also ich sage hier, behauptet der Jesaja, er hat Gott gesehen. Und meine Frage ist, warum soll ich das glauben? Warum soll ich glauben, dass Jesaja Gott gesehen hat? Kann mir das irgendjemand sagen? Warum soll ich das glauben? Ich will es mal plakativ oder auch salopp sagen, da könnte ja jeder kommen. Ich habe Gott gesehen. Also ich persönlich, der Uwe, habe Gott so noch nie gesehen auf dem erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Ich habe ihn noch nie gesehen. Warum sollte ich das glauben? Wer glaubt denn dieser Bibelstelle? Wer ist denn, wer glaubt denn das? Ich frage die Ältesten, die wissen das nicht. Warum glaubst du das? Weil die Auswirkungen so aussehen, als wenn es Gott ist. Oder? Was? Gibt es noch andere Antworten? Das ist die mir auch eingefallen ist, was die Heike gesagt hat, weil es in der Bibel steht. Das fiel mir auch ein, weil es in der Bibel steht. Obwohl, das ist, wie gesagt, es gibt keine falschen Antworten. Weil es in der Bibel steht. Weil Gott wacht ja über sein Wort. Also zum Beispiel die Qumran-Rollen 1948 entdeckt in diesen Höhlen da, in diesen Fässern. Da ist zum Beispiel das Jesaja-Buch, das, was vollkommen da ist. Die anderen sind Fragmente. Das Jesaja-Buch ist vollkommen da. Und Wissenschaftler haben festgestellt, ich habe da einige Bücher drüber gelesen, dass sie sagen, nur an 12 Stellen ist es unwesentlich, an unwesentlichen Stellen verändert. Also 3 oder 4 Wörter sind wohl gar nicht mehr da, weil es die Wörter gar nicht mehr gibt. Wir würden gar nicht wissen, was es bedeutet. Und die anderen sind nur vom Gedanken, also vom, weil sich Wörter verändern in ihrer Bedeutung. Und sie hätten jetzt eine andere Bedeutung wie vor fast 2000 Jahren. Also sonst ist das genau das Gleiche, dasselbe. Gott wacht über sein Wort. Gott wacht darüber. Na? Das ist, und das, ich finde, das ist wunderbar. Tja, was machen wir dann mit Stellen wie zum Beispiel Johannes 1, Vers 18? Die habe ich euch mal mitgebracht. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Oder Johannes 6, 46. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat. Außer dem, der von Gott ist, dieser hat den Vater gesehen. Also das Eis von dem Jesaja wird doch dünner, finde ich. Das ist auch Bibel, das ist auch Wort Gottes. Ich meine, unser Paulus gibt natürlich auch seine Meinung dazu im 1. Timotheus 6, Vers 16. Der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat. Auch nicht sehen kann. Nun könnte man sagen, lieber Johannes, lieber Paulus, wenn du sagst, niemand hat Gott gesehen, du hättest sagen müssen, fast niemand, denn Jesaja, Kapitel 8, 6, ihr wisst, Johannes, dann hätte es gepasst, niemand hat Gott gesehen. Sagst du, es wäre besser gewesen, fast niemand, denn Jesaja hat ihn gesehen. Ja, was machen wir damit? Da haben wir ein Problem. Das ist alles Gottes Wort. Und da denkt ihr euch bestimmt, der Uwe redet sich jetzt hier in die Bredouille, wie kommt der bloß hier raus wieder aus dieser Spannung? Mal sehen. Ich habe einen Vorschlag. Menschen, die Gott gesehen haben oder sagen, sie haben ihn gesehen, beschreiben irgendetwas, was sie gesehen haben. Klar. Und wenn der eine sagt, er saß im Tempel auf einem erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel, und der andere sagt, nein, er saß auf einem weißen Thron und hatte blaue Augen, dann hat jeder etwas gesehen und man könnte, und das ist nicht, dass man die Frage stellt, wer hatte nun recht oder wer lügt denn, sondern es ist immer, was wir sehen oder spüren von Gott, es ist ein Bruchteil von dem, was Gott in dem Moment offenbaren will. Jeder hat nur einen Teil von Gott gesehen. Niemand hat ihn ganz und völlig in seiner Ganzheit gesehen, in seiner wahren Form gesehen. Immer nur ein Bruchteil. Was wir sehen, was wir spüren, ist immer nur eine Facette Gottes. Ist nie das Vollkommene. Ich meine, besonders schön ist das bei Moses zu sehen. Ja, über Mose wird gesagt, im 2. Mose 33, Vers 11, wird gesagt, dass er so eng mit Gott zusammen war, dass Gott mit ihm wie mit einem Freund spricht, von Angesicht zu Angesicht. Face to face. Deswegen haben wir dieses Gebetstreffen ja so genannt. Von Angesicht zu Angesicht. Also das möchte ich auch. Von Angesicht zu Angesicht. Wenn ich nicht Christ wäre, könnte man neidisch sein. Das darf man ja als Christen nicht. 2. Mose 33, Vers 11. Aber 2. Mose 33, Vers 18, 7 Verse weiter, fragt der Mose folgende Frage. Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und ich sage, ey Mose, Gott spricht mit dir von Angesicht zu Angesicht. Was soll denn diese Frage? Ich will deine Herrlichkeit sehen. Hey, du siehst ihn. Er spricht von dir von Angesicht zu Angesicht. Und Gott antwortet auch noch auf diese komische Frage. Und sagt nein. Das können wir gar nicht machen. Das wäre überhaupt nicht gut. Du könntest mich von hinten sehen. Du stellst dich auf den Felsen und dann halte ich dir die Augen zu und dann gehe ich an dir vorbei mit meiner Herrlichkeit und am Ende mache ich die Hand weg und dann siehst du mich so von hinten ein bisschen. Wir könnten das, wenn du mir das nicht glaubst, lesen. Im 2. Mose steht das, in dem Kapitel 33. Ich lese mal ab Vers 18, ab der Frage beginnt. Er aber sagte, der Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich werde alle meine Güter an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor mir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wem ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Er spricht von Angesicht zu Angesicht mit ihm. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Das ist ja interessant, ne? Also was Gott ausmacht, ist viel zu groß. Was Gott ausmacht, ist viel zu tief. Was Gott ausmacht, ist viel zu dimensional, als dass das ein Mensch überhaupt in seiner Ganzheit sehen kann. Und doch haben viele Gott gesehen. Und es sind Bruchteile von ihm. Und eben auch unser Freund Jesaja hat ihn gesehen. Und deswegen glaube ich dieser Bibelstelle. Ja, Jesaja hat Gott gesehen. So bruchstückhaft, wie ein Mensch Gott sehen kann. Und doch ist es so, wenn du Gott siehst oder spürst oder hörst, dann ist es ja oftmals das, was Gott dir in diesem Moment sagen will. Oder was Gott sich von sich aus in diesem Moment für dich offenbaren will. Nur für dich. Das ist vielleicht, oder oft nicht vielleicht, das ist das, was du genau in diesem Moment brauchst. Und Gott weiß das, dass du das brauchst. Und einem anderen Menschen zeigt er etwas ganz anderes von sich, was eben dieser Mensch in dem Moment braucht. Einen ganz anderen Bruchteil von sich. Und dieser Mensch hat auch Gott gesehen und hat ein ganz anderes Bild von Gott. Und die Frage ist, ja, wer hatte nun recht? Und die Antwort ist ein klares Ja. Gott offenbart sich in vielerlei Weise. Gott liebt es, sich in vielerlei Weise uns Menschen zu offenbaren. Gott liebt es, wenn seine Kinder zusammenkommen und die verschiedenen Aspekte von ihm zusammentragen. Gott wird in unserer Mitte immer größer durch die verschiedenen Eindrücke, die wir haben und die er uns jeweils offenbart. Aber Gott in seiner Ganzheit, das werden wir erst sehen eines Tages, wenn wir vor ihm stehen. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, oder vielleicht einer der Hauptgründe von 2. Mose 20, Vers 4, wo Gott sagt, ihr sollt euch kein Bild von mir machen. Jesaja hätte ja sagen können, so Freunde, ich habe den Herrn gesehen, ich bin ja der Prophet, da ist das ja normal bei Propheten, ich habe den Herrn gesehen und damit ihr mal wisst, wie der aussieht, ich male euch das mal auf. Denn wenn man mit jemand redet, möchte man ja auch wissen, wie er aussieht. Wenn man zu jemand betet, möchte man ja auch wissen, wie er aussieht. Ist doch ganz logisch. Also ich mal euch mal den auf, den Gott, so wie er aussieht. Ich habe ihn ja gesehen. Und Gott sagt, nein, absolut unmöglich, mach das nicht. Das ist unmöglich. Bitte nicht, absolut verboten. Macht euch kein Bild von mir. Weil kein Mensch mich jemals hier auf dieser Erde ganz gesehen hat. Aber viele Menschen haben Gott von hinten gesehen. Viele Menschen haben Gott von der Seite vielleicht gesehen. In vielen Leben von Menschen hat Gott gewirkt und das kann man sehen. Auf verschiedene Art und Weise. Und wir kommen zusammen. Und das macht ja Gemeinde aus. Wir kommen zusammen und können in den verschiedensten Erlebnissen und Eindrücken Gott mehr und mehr kennenlernen. In unserem Text hier, Jesaja 6, können wir das Wichtige sehen. Wenn wir Gott anbeten, dann werden wir weiter tun. Wenn wir Gott richtig anbeten, dann führt das immer zur Herrlichkeit Gottes. Bei der Herrlichkeit Gottes kann man vielleicht modern sagen, die Kraft Gottes, die Möglichkeiten Gottes, die Potenz Gottes. Gott ist allgegenwärtig, er ist überall. Er ist sogar in der Hölle, wenn er überall ist, ist er auch dort. Er ist überall. Aber wenn wir sagen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bist du mitten unter ihnen, dann reden wir weitaus mehr als von seiner Allgegenwärtigkeit. Es gibt unterschiedliche Qualitäten in der Gegenwart Gottes, unterschiedliche Dimensionen in der Gegenwart Gottes, unterschiedliche Dichte in der Gegenwart Gottes. Und je dichter die Dichte der Gegenwart Gottes wird, umso mehr sprechen wir von seiner Herrlichkeit. Von des Kommens seiner Herrlichkeit. Jesaja sieht hier Gott auf dem Thron und seine Säume füllen den Tempel. Man könnte meinen, wow, das wollen wir erleben. Klasse, klasse, klasse. Und dann fangen die Seraphime, die Engel an, Gott zu loben. Und aus dem eher starren Bild, Gott sitzt auf dem Thron und die Säume des Gewandes füllen den Tempel. Aus diesem starren Bild wird ein aktives Bild. Plötzlich fängt die Erde an zu beben, haben wir gelesen. Die Seraphime rufen, heilig, 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 Gott, der Herrscher, Herr Zebaoth. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit und die Erde fängt an zu beben. Das lesen wir öfters in der Bibel. Paulus und Silas im Gefängnis, sie loben Gott und die Erde fängt an zu beben. Die Gefängnistore gehen auf und so weiter. Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist kommt. Was lesen wir dann? Die Städte erbebte. Und dann passiert noch etwas. Das ganze Haus wird mit Rauch erfüllt. Ich weiß nicht, ob du das sofort an die Herrlichkeit Gottes denkst, wenn du an Rauch überall, wenn du Rauch überall siehst. Also meine Eltern zum Beispiel haben geraucht, wie die Fabrikschornsteine. Mein Vater hat am Tag 2 Schachteln geraucht. Unsere Stube war immer mit Rauch erfüllt. Das ist für mich nie unbedingt ein angenehmes Gefühl, als Teenie immer die Rauchschwaden zu sehen. Bärbe, kennst du das auch, ne? Ihr merkt, da brauchst du vielleicht noch Befreiung in dem Fall, aber sei es drum. Warum wurde das Haus mit Rauch erfüllt? Und wir brauchen nur die Bibel weiterlesen und die Bibel erklärt sich oftmals mit der Bibel. Ich habe die Stelle auch mitgebracht, Offenbarung 15, Vers 8. Und der Tempel, in der Offenbarung, der Tempel wurde mit Rauch erfüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Es ist also ein Bild durch die ganze Bibel durch Rauch Gottes. Jesaja hatte eine Vision. Gott sitzt im Tempel. Er sah ihn, wie Gott im Tempel sitzt. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Ich mache mal eine Einschub. Wenn du sagst, das habe ich ja noch nie so gesehen, Gott hat noch nie mit mir gesprochen, das funktioniert anscheinend bei mir nicht, bei meinen Nachbarn oder bei dem oder bei Jesaja erst recht, klar, bei mir funktioniert das nie. Will ich mal mit euch mal einen Test machen, eine Übung machen, mit jedem von euch, aus Maul zusammen. Ich würde euch bitten, die Augen zu schließen. Und dann sagt jeder auf mein Kommando seinen Namen zu sich. Aber nicht in jedem Fall Uwe, sondern denkt das zu sich. Und dann frage ich euch was. Also bitte schließt mal die Augen. Und sagt jetzt euren Namen. Kann auch mehrmals sagen. Gut, ich habe jetzt länger gewartet, weil die Namen von unseren iranischen Geschwistern sind immer so länger. Deswegen so. Wer hat seinen Namen gehört? Was ist das? Aber es hat ja niemand gesagt. Es hat ja niemand zu euch Uwe gesagt in dem Fall jetzt. Aber ihr habt es gehört. Der Geist in euch
sagt euch diesen Namen. Ihr habt es gehört, obwohl ihr es nicht gehört habt. Die nächste Übung, wieder die Augen schließen. Und jetzt denkt mal nicht an einen lila Elefanten. Wer hat einen lila Elefanten gesehen? Aber ihr solltet nicht dran denken. Und jetzt bitte wieder die Augen schließen und sagen, Gott, und ich sage euch, Gott sitzt auf einem erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllen den Tempel. Wer hat das gesehen? Wahrscheinlich mit vielerlei Unterschied. Also ihr seht, das funktioniert. Euer Geist sagt es zu euch. Ich sage nicht, dass jetzt Gott gesprochen hat, jetzt habe ich gesprochen. Ja, mit dem lila Elefanten, das ist klar. Aber euer Geist sagt es zu euch und Gottes Geist kann zu eurem Geist sprechen und dann könnt ihr was hören, dann könnt ihr etwas sehen und ihr habt euch gemeldet, also funktioniert das bei euch. Der Test ist bestanden. Also Gott kann zu euch sprechen. Gottes Geist kann zu eurem Geist sprechen. Für mich war das, wenn ich das so vorstelle mit dem Jesaja, mit dem Gott auf dem erhabenen Thron, für mich ist es immer sehr viel Licht dabei und so ein Gewand und das ist so gelblich. Bei euch ist es vielleicht ganz anders. Ganz unterschiedlich, bruchstückhaft, natürlich. Aber ihr habt es gesehen, so wie euer Geist es euch sagt. Und Gott kann es zu euch sagen, zu eurem Geist. Und ihr könnt die Bilder sehen, die Worte hören, die Eindrücke haben, wie Gott zu euch spricht. So, jetzt kommen wir wieder auf die Weiter-Taste. Also Jesaja sitzt im Tempel und es ist alles erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und auf einmal fängt einer der Engel an zu loben und auf einmal kommt Bewegung in das Bild. Seine Herrlichkeit kommt und kommt mehr und mehr und mehr und es wird intensiver und intensiver und intensiver. Bei Gott ist nie die Frage, ob er da ist oder ob er weg ist. Im Zweifelsfall ist er immer da. Und um seine Gegenwart, um in seiner Gegenwart zu sein, hättest du heute nicht hierher kommen brauchen. Er ist auch bei dir zu Hause. Er ist nicht nur hier. Gott ist nicht nur hier, Gott ist omnipräsent. Aber es macht einen Unterschied, wenn im Tempel und im Neuen Testament ist die Gemeinde der Tempel, bestehend aus vielen kleinen Tempelchen, wenn im Tempel Gott gelobt und gepriesen wird, wenn im Tempel eine Zusammenkunft stattfindet, um ihn zu loben und zu preisen, wo er in den Mittelpunkt gestellt wird, dann passiert etwas in der geistlichen wie auch in der physischen Welt. Die Erde bebt. Das Haus wird mit Rauch erfüllt. Also ich wünsche mir hier eine Menge Rauch. Obwohl es natürlich, wir sind der Tempel, da müsstet ihr rauchen. Also ich rede jetzt nicht Kippen anmachen, sondern in unserem Abendgottesdienst kann man ja da vielleicht einen gewissen Vorgeschmack kriegen. Da wird manchmal so die Nebelmaschine angeworfen. Wenn ich wiederum denke ich manchmal, es kann auch hinderlich sein, wenn dann wirklich Gott mit seinem Rauch kommt, wissen wir das nie, weil wir selber schon genug Nebel gemacht haben. Aber ist es denn das Thema? Heute hier Gottes Nebel und seine Herrlichkeit. Das wäre doch klasse. Ne? Und so möchte ich uns aufrufen, Gott weiter anzubeten. Auch die Predigt ist ein Ausdruck von Anbetung. Über sein Wort nachsinnen. Gedanken über sein Wort zu machen. Wie es im Psalm 1 heißt. Nachsinnen über sein Wort Tag und Nacht. Da steht das hebräische Wort Hagar, was eigentlich murmeln heißt. Wörtlich übersetzt. Also nicht Murmel schieben, sondern murmeln. Das ist eigentlich gemeint. Wenn man das sieht, die Juden, die murmeln was immer so vor sich her. Das sind die Orthodoxen, wenn die so springen. Genau, die berufen sich auf den Psalm 1. Murmeln ist so, wenn du zum Beispiel am Supermarkt an der Kasse stehst und die Frau sagt, bei 7,87 Euro haben sie die 7 Cent. Dieses Murmeln, man strengt sich an und man murmelt. Das ist damit gemeint. Das ist jüdisches Denken. Wenn man einen Juden fragt, was ist für dich Anbetung, ist die erste Antwort, in Gottes Wort zu studieren. Und die zweite ist, hat mit Musik zu tun. Bei uns ist es andersrum oftmals. Wenn wir denken Anbetung, denken wir immer gleich sofort an Musik. Anbetung kann vieles sein. Aber wir wollen jetzt Gott weiter anbeten und das mit musikalischen Mitteln. Natürlich. Und ich möchte wirklich den Fokus auf Gott, dass du den Fokus auf Gott hältst, deine Nachbarn rechts und links und vorne und hinten einfach vergisst. Das war Zeichen für die Sarahs. Ich habe mal ausgemacht. Ja. Also ich habe keine Zuckung, aber Also, dass du deinen Fokus auf Gott hältst, nur du und Gott. Deine Nachbarn rechts und links, vorne und hinten vergessen. Auch nicht darauf achten, ob das Lobpreisteam genau den richtigen Ton trifft. Auch nicht darauf achten, ob die Musiker sich nicht vielleicht verspielen. Auch nicht darauf achten, ob sie dein Lieblingslied spielen oder ob nicht. Jetzt fangen die mit dem Englischen an, da hörst du bei mir schon auf. Bei den anderen fängt es an mit dem Englischen. Bitte auf solche Nebensächlichkeiten nicht achten. Nur Gott ist die Hauptsache. Deine Sinne sind okay, wir haben es getestet. Du kannst dich auf Gott ausrichten. Und weißt du, wie schon gesagt, Gott ist immer da. Du könntest dir mit den heutigen technischen Mitteln zu Hause deinen Gottesdienst selber zusammenbasteln. Du schiebst in deinen CD-Player, schiebst deine Lieblings-CD rein, Lobpreis-CD, oder du lädst dir vom Internet deine Lieblingslieder runter. Da hast du vielleicht eine bessere Qualität, einen besseren Sound, eine bessere Technik als hier, durchaus. Und das ist auch ganz klar, letztendlich sind das Berufsmusiker, die dort spielen auf der CD, die machen ganz klar nichts anderes als Musik. Die Techniker machen nichts anderes als eine Technik, an den Knöpfen rumzudrehen. Die Soundtechniker machen nichts anderes, das ist ganz klar. Und das ist in einem Studio, nicht in einer Turnhalle, in einem Studio, wo alles perfekt darauf ausgerichtet ist. Na klar ist das eine bessere Qualität. Na klar. Du kannst, das Lobpreisteam hier auf der Bühne leitet uns ja nur in dem Lobpreis. Das eigentliche Lobpreisteam sind wir alle. Oder du kannst im Internet von deinem Lieblingsprediger dir eine Predigt runterladen. Ein Thema dir runterladen, was dich so wirklich anspricht. Und du bekommst bestimmt viel mehr Input als von mir heute. Aber es geht nicht um den perfekten Sound, es geht nicht um die perfekte musikalische Performance, es geht auch nicht um die perfekte Predigt. Gott sagt, dort, wo sich mein Volk trifft, bin ich mit einer viel größeren, tieferen, fühlbareren Präsenz da als sonst sowieso. Und das macht Gemeinde aus. Das kannst du dir technisch nicht herstellen. Und deswegen sind wir hier. Und deswegen richten wir uns auf Gott aus. Eine Zeit des musikalischen Lobpreises mit dem Fokus auf Gott. Und dann wollen wir erwarten, dass die Erde bebt, in dem Bild gesprochen, oder der Tempel mit Rauch erfüllt wird. Und jeder persönlich, natürlich persönlich bruchstückhaft, wie gesagt, auf verschiedensten Art und Weisen. Vor allem wollen wir in dieser Atmosphäre jetzt erwarten, dass Gott mit und durch seine Herrlichkeit, mit seiner Kraft, mit seinen Möglichkeiten uns auch Heilung schenkt. Heilung von körperlichen Heilungen, Heilung von Gebundenheiten und was auch immer. Es gibt hinterher dann auch die Gebetszeit, natürlich, weil wir das wissen, dass Gott heilt. Er kann es. Und lass es uns jetzt mit diesem Lobpreis, wie bei Jesaja 6, vorbereiten. Wenn wir ihn loben und preisen. Ich möchte noch dazu uns den Psalm 148 vorlesen. Halleluja! Lobt den Herrn von den Himmeln her. Lobt ihn in den Höhen. Lobt ihn all seine Engel. Lobt ihn all seine Herrscher. Lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne. Lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Er stellte sie hin für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die wird man nicht überschreiten. Lobt den Herrn von der Erde her, ihr Wasserungeheuer und alle Urfluten. Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwind, dass sein Wort vollzieht. Ihr Berge und alle Hügel, Fruchtbäume und alle Zedern, das Wild und alles Vieh, Gewürm und gefiederte Vögel, Könige der Erde und alle Völker, Oberste und alle Richter der Erde, junge Männer und auch Jungfrauen, alle samt den Jungen. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn allein sein Name ist so erhoben. Seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Das ist also das Horn, das ist immer eine. Er hat Macht uns gegeben, bedeutet das. Er hat immer was von Macht. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Ein Loblied für alle seine Frommen. Für die Söhne Israel. Für das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja. Lass uns das jetzt tun mit geöffneten Herzen. Unsere Sinne haben den Test bestanden mit unserem geöffneten Sinn. Und dann wollen wir erwarten, dass Gott Wunder tut. Amen.
Just as long.